Reportage über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold.
So, es ist soweit. Heute haben wir mal eine sehr besondere Situation. Ich habe zwei Fußballer zu mir zu Gast in meinem Sauerstoffzelt. Kennt ihr noch die Werbung? Nimm zwei, eins könnte? Nee, schlecht ist hier gar keiner. Aber die beiden sind wie zwei Bonbons, allerdings nur in einem Stück Papier eingewickelt. Zum ersten Mal auch für mich in dieser Konstellation, zu dritt am Tisch. Aber keine Bange, der Sauerstoff wird auch für drei reichen. Beide spielen seit einigen Jahren zusammen beim SC Heiligenstadt. Der eine, Maxi, ist geboren am 19.07.97, 28 Jahre alt und trägt die Rückennummer 9 als Innenverteidiger. Und der andere, der Pascal, der hat jedes Jahr am 9. August Geburtstag und ist 24 Jahre jung und trägt die Nummer 4 auf dem Rücken. Den Maximilian, den hat Oma Monika beim SC Heiligenstadt angemeldet. Da war er gerade mal 5 Jahre alt. Sie schaut heute von oben auf Maxis Fußballwelt. Und Pascal, das ist ein ganz flexibler. Mit 13 Jahren auf dem Weg zum Training nach Jena holte er sich vorher immer noch bei Mama Jackie immer noch schnell mal was zu essen. Dann gingen die Hausaufgaben im Auto einfach wie von selbst. Auf jeden Fall lassen sie ihr Können schon einige Jahre gemeinsam auf dem Platz. Wie gesagt, gesucht und gefunden haben sie sich nicht nur beim schönsten Hobby der Welt, dem Fußball, sondern auch bei anderen Freizeitthemen. Durch Klarheit und Erfahrung lenken und lenkten sie nicht nur auf dem Platz, sondern sie lenken auch die Stimmung außerhalb des Platzes oftmals in die richtige Richtung. Sie sorgen für Zusammenhalt und sind gleichzeitig klassische Leader mit Präsenz und Verantwortung. Sie sind beide in der Lage, Mitspieler wach zu rütteln und selbst Verantwortung zu übernehmen oder konkrete Dinge anzusprechen, Einfluss nehmen und den Sport, den sie machen, auch leben. Aber auch den Spaß in der Kabine nicht zu vergessen, all das kann auch eine Mannschaft zusammenhalten und ihr gut tun. Es gibt einiges aus sportlicher Sicht heute hier zu besprechen. Aber auch der Job als Kabinen-DJ und Stimmungsmacher sozusagen sollte heute ein Thema sein. Ich freue mich auf qualitativ hochwertige Podcast-Folge mit zwei coolen, aber ganz besonders, achtet bitte mal darauf, wenn ihr sie trefft, freundlichen Menschen. Aber auch mit zwei Kickern der Extraklasse. Ich hoffe, Sie sorgen heute für gute Vibes hier bei mir im Sauerstoffzelt. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Ich merke schon jetzt, Sie grinsen nämlich schon. Das wird heute gut. Herzlich willkommen, Maximilian Lersch und Pascal Köhler.
Servus Uwe, danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Ja, hi Uwe, auch von mir. Hallo in die Runde, ich freue mich auch hier zu sein.
Schön. Schön ihr beiden, ich freue mich auch, dass ihr da seid, wirklich. Und das auch mal zu testen mit zwei Gästen an einem Tisch. Hab gleich mal zu Beginn noch einfach mal einen Reim der Woche. Ich war so ein bisschen am Dichten. Und dachte ich, jetzt dichte ich mal was für den Beginn unserer Podcast-Folge. Dann wollen wir mal beginnen mit Fragen zur Genüge mit zwei geilen Typen fürs Teamgefüge. Ist das passend für euch oder seid ihr da fürs Teamgefüge oder?
Ja, grundsätzlich sagen wir mal, wir sind beides Mitglieder vom Mannschaftsrat. Mhm. Da hat man ja logischerweise noch eine gewisse Aufgabe neben dem Platz beziehungsweise in der Kabine. Und wenn ich jetzt eine Sache sagen könnte, die uns über Jahre lang von der Mannschaft ausgezeichnet hat, dann war es halt wirklich immer der mannschaftliche Zusammenhalt, dass man halt neben dem Fußballplatz auch noch sehr, sehr viele Dinge zusammen macht.
Genau.
Und ja, das war jetzt mir immer sehr wichtig, dass da, wenn man sich schon so oft die Woche sieht, dass man ja heute auch zu untereinander halt eine gewisse freundschaftliche Bindung aufbaut. Mhm. Sagen wir mal, das habe ich von Leuten, wo ich damals hochgekommen bin, wie Sebastian Möhrenrich, Daniel Papst, mit auch auf den Weg bekommen, dass halt das Drumherum und das Miteinander auch sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr viel ausmachen kann und vielleicht auch im Spiel in den entscheidenden Momenten nochmal 1-2% rauskitzeln kann für jeden.
Ja, das ist ja meistens Sinn der Sache, für den Zusammenhalt und für den Kampf und für das Überzeugtsein. Ne? Also da spricht viel dafür. Aber wenn wir einmal bei dir sind, Maxi, für mich erstmal hier die Frage als Gastgeber: Lech, Rufname, Spitzname oder Künstlername? Oder alles dreist?
Ja, das ist eigentlich eher ein Spitzname. Okay. Das ist auch eine relativ leichte Erklärung, wie der zustande kam. Meine, logischerweise ist er vom Nachnamen abgeleitet. Ja. Wir hatten damals in der A-Jugend, sagen wir mal, die, weiß jetzt gar nicht, ob es ein Problem ist, wir hatten 3 Maxis oder 3 Max in der Mannschaft. Das war natürlich für einen Trainer immer etwas schwieriger, wenn da einer gerufen hat Max oder er hat von draußen Max gerufen, haben sich 3 Mal umgedreht und da musste man erstmal gucken, wer da gemeint ist. Und mein bester Kumpel damals, der hat keine Ahnung, wie viele Jahre das schon her ist, meinen Nachnamen irgendwann einspeichern wollen im Handy und war aber auch schon etwas angetrunken und hat dann nicht Max Lerch geschrieben, sondern Max Lesch. Und dann ist das dann irgendwie zustande gekommen, dass man das noch als Spitzname nehmen könnte, weil jetzt nur den Nachnamen rufen, wäre dann auch mal ein bisschen abgetroschen von dem Trainer. Und so hat sich das dann über die Jahre dann mehr oder weniger durchgesetzt bei einigen.
Ja, das bietet sich ja noch auch an, auch auf dem Fußballplatz einen kurzen Namen zu haben zum Rufen, ist ja auch immer ganz gut. Maxi, ich bin mit dem Fahrrad öfters unterwegs im Eichsfeld, dann fahre ich auch ab und zu nach Durchbodenrode und habe mich einfach da mal auf eine Bank gesetzt, Mini-Anger da, und habe dann gewartet, bis da so Leute vorbeikamen und wollte ich mal fragen, ob die dich kennen. Und dann haben die, also ich habe 3 Leute gefragt und habe von allen dreien die Antwort bekommen: Ja, den kenne ich, na klar, Fußballer und arbeitet in Heiligenstadt und spielt in Heiligenstadt Fußball. Und was sie mir aber auch erzählt haben, ist, dass du mit 5 oder mit 6 gar nicht in Heiligenstadt spielen wolltest, als kleiner Junge. Logischerweise hat man dann natürlich das Verhältnis nicht, was man heute hat, auch ganz klar. Aber er hat immer gesagt, und das haben sie mir dann, also 2 haben mir das erzählt, und der dritte hat es bestätigt, er wollte immer nur Fußball spielen in Bodenrode. Und warum? Die Begründung war, ja, weil Papa da auch gespielt hat oder weil Papa da spielt. Also das war von allen dreien, die ich gefragt habe, gleich. War das so?
Ja, tatsächlich, das ist richtig. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welchem Alter das war, ob ich da 4, 5 oder 6 Jahre alt war, gab es für mich eigentlich immer nur Fußball spielen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite immer noch bei meinem Vater sozusagen am Wochenende die Heimspiele und auch die Auswärtsspiele immer zuzugucken. Und damals den älteren oder etwas älteren Zuhörern wird das noch was sagen, war Bodenrode jetzt im Eichsfeld auch keine unbekannte Mannschaft, sondern waren schon relativ erfolgreich für ihre Verhältnisse.
Ja.
Wie es damals auch war, immer vor einer relativ stattlichen Kulisse Fußball gespielt, und das hat einen als kleinen Jungen natürlich beeindruckt. Und ich habe immer gesagt, wenn ich dann auch mal so alt bin, will ich unbedingt in Bodenrode Fußball spielen. Von das, daher war eigentlich auch immer die meine das Lieblingsoption.
Das haben die sich gemerkt.
In Bodenrode dann irgendwann mal Fußball zu spielen.
Aber trotzdem hatte ich ja dann mit 5, das habe ich dann nicht von den dreien, das habe ich von wem anders, Oma Monika, dich beim SCH angemeldet. Hast du das gewusst oder eher nicht, ne?
Das war so ein einbringender Moment sozusagen. Ich weiß es eigentlich noch, kann es mir noch relativ gut zurück dran erinnern. Da war ich auch bei ihr nachmittags zum Besuch in Heiligenstadt. Und dann hieß es dann auf einmal, ja, wir gehen jetzt zum Fußballtraining. Und ich so, oh, nee, will ich nicht. Ich will da nicht spielen in Heiligenstadt jetzt.
Na ja.
Das
war, so sind die Omas.
Ja, weil sonst war ich jetzt, hat auch bis zu meinen Großeltern nach Heiligenstadt, hatte ich jetzt auch keine Bezugspunkte in Heiligenstadt. Ich war in Westhausen im Kindergarten, in Bodenrode in der Schule dann. Und dadurch waren halt logischerweise mein Freundeskreis auch
Bodenrode
und Westhausen. Und
aber dann gab es noch eine Situation muss man unbedingt noch erzählen, weil ich glaube, sie hat Potenzial für die Ortschronik in Bodenrode. Ich weiß nicht, wenn du dich daran erinnerst, dann darfst du sie erzählen. Und ich werde dich mal kurz in Szene setzen. Bodenrode Fußballplatz. Du sagtest schon, da ist immer was los gewesen. Das Ding ist manchmal knallevoll gewesen, zu den besten Zeiten sowieso. Aber auch danach, wo es dann nicht mehr so stark im sportlichen Bereich war. Und Papa Lucky ist Trainer geworden. War noch relativ frisch Trainer. Gegen Niederorschel, das ging um den Abstieg. Gegen Niederorschel stand 9-1. 9-1. Und kannst du dich erinnern?
Ich weiß, auf was du hinaus willst, ja.
Also 9-1 und Niederorschel hat noch eine Chance, ein 10. Tor zu schießen. Und dann kommst du ins Spiel. Kannst du gerne weiter erzählen.
Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber nicht zu 100%. Damals war das dann auch immer gang und gäbe, dass wir mit, weiß nicht, wie Leute wir waren, 8 bis 10 Leute, dann immer neben den Fußballplätzen noch ein bisschen selber gekickt haben während des Spiels und immer mal rübergeguckt haben, wie es steht und Torverhältnis, aber halt immer noch selber gekickt haben. Und Niederorschel hatte, glaube ich, wie gesagt, kurz vor Schluss einen Konter und irgendeiner von meinen Kumpels, weiß nicht, ob es versehentlich war oder ob es mit Absicht war, schießt den Ball aufs Spielfeld, direkt in den 16er rein. Der Stürmer läuft trotzdem alleine, wartet aufs Tor zu und schießt das sozusagen das 10. Tor. Schiedsrichter pfeift aber vorher noch ab, weil ein zweiter Ball auf dem Spielfeld liegt. Und ja, da sagen sie immer noch heute im Bodenrode, gut, dass ihr damals da wart, sonst hätten wir das Spiel zweistellig verloren.
Also, mir wurde es dann erzählt, dass du das warst und dass es auch Absicht war. Aber das ist auch egal, weil ich glaube, das ist, wenn man das dem Ortschronisten gut erzählt, könnte es das schaffen. Jetzt erzähl du mal noch mal ein bisschen, also deinen Fußball, deinen sportlichen Fußballfahrt, Maxi. Du hast dann angefangen, ich glaube, Stefan Rohner war dein Trainer, dein erster. Wie war das so? Wo du dann in der Stadt gelandet bist? Weniger Kumpels wie zu Hause, klar, hast du ja gerade gesagt. Wie war deine Reise so als Kind und als Jugendlicher?
Tatsächlich kann ich mich an das erste Training unter Stefan Rohner sogar noch relativ gut dran erinnern. Das war in der Lorenz-Kähne-Halle. War dann auch so eine Art Sichtungstraining, wenn man das so bezeichnen kann, wo erstmal alle Leute da waren, die sozusagen, weiß gar nicht, wie das früher ablief, wahrscheinlich in Schulen ausgeschrieben war, dass da sozusagen ein Sichtungstraining ist oder einfach nur, um die Kinder mal zu sehen und die Trainer kennenzulernen. Genau, das müsste ich 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein. Und dann hat mich eigentlich, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachtet, Stefan Rohner, mein ganzes Kleinfeld-Fußballleben eigentlich als Trainer begleitet bis zur C-Junioren. Da war er auch noch 2 Jahre auf Großfeld mein Trainer. Mhm. Dann ist in dem Jahr dann sein Sohn Alex dann nach Erfurt gegangen und dann hatte er dann auch sozusagen sich dann eine Vorschnaufpause gegönnt.
Mhm. Er musste dann auch mal eine Pause machen.
Es waren ja dann auch sehr, sehr viele Jahre. Dann kam mein Vater dann ins Spiel, weil sozusagen Stefan hatte den 96er, 97er Jahrgang dann halt sehr, sehr viele Jahre begleitet und dann war halt dann erstmal in der Schwebe, wer soll dieses Amt übernehmen oder in diese großen Fußstapfen treten. Ja, dann hat das mein Vater 1 Jahr in der C-Jugend und 1 Jahr in der B-Jugend, glaube ich, gemacht.
Da habe ich gleich eine Zwischenfrage. Mhm. Ist es schwierig, wenn es der eigene Vater ist? Betrifft ja viele Kinder.
Definitiv, also ich habe das nie gern gehabt, also ich habe es jetzt auch nochmal 2,5 Jahre, wenn man das so sagen kann, gehabt, weil es ist immer irgendwie begleitet an einem familiären Alltag dann immer irgendwie noch, wenn man das Sportliche dann noch mit hat, aber es ist nicht leicht, aber man kommt schon damit klar. Ich meine, es ist wahrscheinlich dann auch von...
Dann ging es halt mit Vatern als Trainer auch im Land gespielt, auf Landesebene. Und da hast du einmal, konnte ich nachlesen, in einer Minute 2 Tore geschossen. Kannst du dich erinnern, wo das war?
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern, weil...
Und du musst auch erklären, wie das passiert ist. Also es ist ja schon...
Also es ging ja damals dann, wo wir auf Großfeld gekommen sind, eigentlich war ich immer so ein defensiver Sechser die ersten Jahre auf Großfeld. Und dann, weil wir haben immer mit diesem Stammjahrgang 96, 97 immer zusammengespielt. Auch wenn wir dann sozusagen Jahrgang übersprungen haben und haben bei den Älteren schon mitgespielt. Wir haben immer in dieser Konstellation zusammengespielt. Und das Jahr, wo der 96er Jahrgang dann in die B-Junioren hochgegangen ist, haben wir mit den 97er Jahrgang das erste Mal alleine gespielt. Logischerweise mussten fast alle Positionen neu besetzt werden. Ja. Und ja, dann hieß es dann, dass ich ein bisschen weiter nach vorne muss. Schon alleine, weil ich war dann auch körperlich schon relativ groß und das ist ja dann, sagen wir mal, immer in den C-Junioren, wenn es aufs Großfeld geht, dann für viele erstmal Neuland. Und dann weiß ich noch, da hat mir müsste wahrscheinlich in Weimar das Spiel gewesen sein.
Oberweimar,
genau. Da haben wir, glaube ich, auch relativ hoch gewonnen, 10-15-0. Und das war auch, haben wir uns zweite Halbzeit, dann ist der Gegner komplett eingebrochen, haben eigentlich kaum noch gespielt und da habe ich, glaube ich, ein Tor geschossen. Die haben Anstoß gemacht, wollten dann irgendwo zurückspielen, haben dann jedenfalls genau in den leeren Raum gespielt und ich bin einfach durchgelaufen und stand dann wieder vorm Tor und konnte dann
antizipiert, sozusagen. Schön, aber das sind ja Sachen, ist halt auch nicht jedem geglückt, muss man ja auch mal sagen. Irgendwo. Klar war es Nachwuchs. Ne? Ich habe auch geschaut, ab der C-Jugend bis heute 300 Spiele auf Landesebene irgendwo für den SC Heiligenstadt. Du bist schon bei über 300. Das ist schon auch eine Menge. Ne? Und vor allen Dingen warst du bis Ende der U19 immer als Torschütze irgendwo unterwegs. Also das sind ja Sachen, die man von dir, also ich kannte das zum Beispiel nicht, dass du in der U17 oder in der U19 dann immer mal so an der Torjägerkrone Kanone gekratzt hast. Das war ganz gut. Ihr wart im Landespokal mit U19. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, das weiß ich nicht. Und da war dann die Auszeichnung von der Saison für die Torschützenkönig. Und da hast du auch einen Pokal gekriegt.
Ja, das ist nicht ganz richtig. Wir waren mit der U19 das Jahr davor im Pokalfinale. Mhm. Das war aber auch eigentlich schon der ältere Jahrgang. Da haben wir mit zwei, drei Leuten, die eigentlich noch B-Jugend gespielt haben, das ältere Jahr, da ausgeholfen schon mit.
Okay.
Und das Jahr, wo ich Torschützenkönig geworden bin, das müsste das erste A-Jugendjahr gewesen sein. Da hatten wir Landesmeisterschaft gegen Meusewitz zu Hause. Okay. Da weiß ich noch, da gibt es das Bild, wo ich mit das Adrian Wilhelm als B-Jugendlicher ausgezeichnet wurde und ich in der A-Jugend.
Und wie viele Buden hast du da gemacht in dem Jahr?
Boah, ich glaube, das waren auch nicht so viele, weil da haben relativ viele Mannschaften dann auch zurückgezogen, die ersten Spiele 10, 15 gekriegt haben und da haben sie dann gesagt, nee, wir haben keine Lust mehr und dann war das, glaube ich, sogar nur eine 8er Staffel, das waren vielleicht 15 Tore vielleicht, also es war jetzt nicht wirklich viel.
Immerhin ganz vorne gelandet. Ne? Eine Sache noch für Nachwuchs, du warst, aber das kann man im Männerbereich auch noch sagen, du warst auch gerne ein Hallenspieler, ne?
Ja.
Oder bist du auch noch?
Bin ich tatsächlich gerne noch, aber ich habe jetzt auch, würde ich sagen, im Alter jetzt aber des Öfteren so leichte Rückenprobleme gehabt und wenn man sich da schon die Saison durchschleppt, dann ist man dann auch mal froh, im Herrenbereich jetzt mal einen Monat Ruhe zu haben im Winter, weil gerade auch die Sommerpause, brauchen wir uns nichts vormachen, 2 Wochen, das ist nichts.
Ja.
Und da ist es eigentlich auch mal ganz schön, den Wind abzuschalten und mal einen Monat den Ball wegzutun in der Ecke und dass man dann anfangen von der Wintervorbereitung dann auch wieder richtig Lust hat.
Hast du da gerne mit Bande gespielt oder?
Ja, nee, tatsächlich nicht.
Mit Seiten aus.
Also
Bande ist dann nochmal Feuer drin.
Ja,
ne?
Da geht es dann mehr ums Körperliche und das ist ja dann in der Halle Verletzungsanfälligkeit sowieso schon so hoch. Und
Warst du eigentlich ein Jahrgang, die beim internationalen Turnier in Göttingen mitgespielt haben?
Ja. Wir haben 2 Jahre durften wir da auch mitspielen, genau.
Okay, da warst du dabei.
Genau, haben wir das erste Jahr sind wir relativ unglücklich in der Vorrunde noch gescheitert, wo wir eigentlich eine richtig gute Heilmannschaft auch stehen hatten, wo wir meistens den Profiteams Paroli bieten konnten, haben wir auch gegen Mainz gewonnen damals, aber gegen die Regionalen, die halt taktisch sich so clever angestellt haben gegen uns, dass wir da, oder wir taktisch unclever, kann man ja sehen, wie man will. Und das zweite Jahr haben wir es dann tatsächlich in eine Zwischenrunde geschafft, aber da sind wir dann auch, glaube ich.
Ja, das sind jetzt schon so viele Jahre, dass das kann man sich nicht mehr alles merken.
Aber auf jeden Fall ein einprägsames
Das glaube ich auch. Also das ist für jeden Fußballer eine richtig gute Sache. Ne? Heute heißt das ja Rewe Junior Cup. Hat immer mal einen anderen Namen gehabt und so weiter. Gut, Maxi, dann sind wir beim Nachwuchs erstmal so weit durch. Falls dir noch was Schnuckliges einfällt, kannst du das gerne den Finger heben hier. Kommen wir zu Pascal. Pascal, ich freue mich, dass du auch da bist. 1,81 groß. Was wird man da? Entweder Mittelstürmer oder Innenverteidiger. Schön. Und gehen wir auch gleich mal in deine Vergangenheit. Wer hat dich denn zum Fußball gebracht? Bei dir war es, glaube ich, mit 6 Jahren, wenn ich es richtig einordne. Erzähl mal so deine Geschichte, Pascal. Stell dich einfach mal kurz vor.
Ja, also das ist relativ einfach sogar, wie es halt ist als Kind. Gibt eigentlich nur Fußball und los geht's. Aber bei mir war es dann so, ich war mit Alexander Aschoff im gleichen Kindergarten, gleiche Kindergartengruppe. Der ist aber 2000 geboren, das heißt, er durfte schon früher anfangen. Mhm. Und dann war das, naja, Vorbild will ich nicht sagen, sonst geht er mit den Kindern oben. Sondern ja, es war halt damals schon mit der beste Kumpel. Und dann hat man dann Papa schnell gesagt, auf geht's zum SCH. Weil er ja selber jahrelang im zweiten Jahr gespielt hat. Mhm. Und dann ging das mit 6 dann los und so war das.
Schön. Klassisch, der Vater hat auch ein Stück weit natürlich die Schranken gewiesen, dass es dann zum Fußball geht und nicht zu einer anderen Sportart, sage ich jetzt mal.
Richtig.
Ich habe da noch was Verkehrtes gesagt. Du wolltest am Ende aber mehr. Klar, beim SC Heiligenstadt angemeldet und gespielt, aber du wolltest mehr. Ne? Hattest du gleich die Unterstützung, wo du, also aus dem Elternhaus, hattest du gleich die Unterstützung, ich will weg, ich will höherklassig oder ich will nochmal was anderes außer Heiligenstadt? Oder haben die dann gesagt, nö, erstmal nicht? Oder wir checken das mal, bist noch zu jung? Oder wie war das?
Da muss ich ein kleines Stück zurückrudern.
Ja, mach mal.
Und zwar, ich war jetzt nicht der begnadete Techniker. Ich war zwar ein Rechtsflügelspieler, aber immer das Einfache. Das, was man sozusagen kann. Und man hatte immer diesen Traum, Fußballer zu werden, wie jedes zweite Kind, sage ich mal.
Ja.
Aber dann ging das von Schritt zu Schritt irgendwie weiter, weil wir hatten einen sehr guten Jahrgang, auch ein sehr gutes Trainerteam, wo ich nochmal gerne Danke sagen will, weil das war nicht selbstverständlich. Stefan Hoch und Mario Lamzig, das war ein sehr, sehr gutes Team, die uns auch menschlich weitergebracht haben. Und dadurch, dass wir einen guten Jahrgang hatten, waren tatsächlich alle Stammspieler, nenne ich sie mal, ohne es jetzt böse sagen zu wollen, waren im Stützpunkttraining. Und dadurch, dass Herr Lamzig auch da Stützpunkttrainer war, war das die Forderung, war dann der Weg war, also ja.
War geebnet.
Genau, war geebnet.
Mhm.
Und dann ging das von einer zu andere, dann gab es die Stützpunktturniere, wie das dann so ist. Dann wird ja meistens KC Jena, Rot-Weiß Erfurt in Thüringen aufmerksam. Und dann habe ich damit gar nicht gerechnet, weil dann gab es auf einmal Briefe. Und dann hat Luca Hagemann einen bekommen, der sehr guter Spieler war, in Ole Hoch.
Ja.
Und auf einmal hieß es Pascal Köhler auch. Und dann war für mich, ja, das konnte man gar nicht in Worte schreiben mit 12 Jahren.
Klar. Ja, KC Jena war dein Ziel, ne? Dann am Ende, also die Entscheidung fiel dann für Jena und das mit 13. Und jetzt haben wir aber auch schon, glaube ich, du bist der Dritte mit 13 hier im Podcast, die dann zu Hause den Küchentisch verlassen haben. Du noch nicht gleich richtig, sondern
ja, richtig.
Im Pendelverkehr. Da ziehe ich ja echt meine Kappe, muss ich sagen. Auch für die, die dich da immer gefahren haben. Vater, Zucker, Thorsten und wie auch immer er noch heißt. Und auch Opa, ne? Also Opa. Das war schon auch eine, das ist schon ein richtiger Einsatz gewesen.
Das war aber auch nur machbar, weil auch Luca Hagemann zum gleichen, also der war schon ein Jahr früher da.
Hm.
Aber dann konnte man eine Fahrgemeinschaft bilden, was jetzt trotzdem mehr als eine Weltaufgabe ist, aber damit war es machbarer. Und dann sind wir schon mit Opa und Lukas.
Mhm.
Fahrt dann los.
Und wie gesagt, die ersten Monate dann im wöchentlichen, täglichen Pendelverkehr. Und was ist dran an dem Essen holen bei Jackie?
Das stimmt zu 100%. Deswegen musste ich auch sofort schmunzeln, okay. Weil es war wirklich Schule, 13 Uhr Schluss.
Ja, und dann
13:30 Uhr Mutti und dann.
Aber irgendwo muss ich ja Hausaufgaben dann auch machen. War im Auto. Manchmal.
Ich sage mal ja, damit manche Lehrer und meine Eltern das dann, immer noch denken.
Genau. Okay. das ist aber trotzdem unglaublich. Ne? Und Papa und Opa sind ja diesbezüglich auch zwei Fußballfreaks, die das dann so durchgezogen haben. Das ist schon gut. Und später im Internat dann.
Richtig.
Dann, wie war es da? Also gleich, wie war die Aufnahme? Wie war das Wohlfühlen? Wie kommt man da an?
Wohlfühlen war tatsächlich sehr gut. Dadurch, dass ich schon ein Jahr Training gemacht hatte, ist mir das relativ einfach gefallen, weil man kannte relativ viele schon.
Mhm.
Was halt am Anfang gelitten hat, was ich leider sagen muss, war die schulische Leistung. Weil dann war nicht mehr Mutti, die sagt, jetzt hier oder Vater, ich muss sagen, Papa war eher der Strengere. Und dann war das dann eher so, ja, auf sich selbst gestellt. Und dann hat das auch ein halbes Jahr Anlaufzeit gebraucht und dann lief es auch so, wie es sein musste, aber es braucht halt manchmal seine Zeit.
Ja, das mit der Schule, das ist kein Einzelfall. Also das hat auch Robert Lischke, glaube ich, hier im Podcast gesagt, dass er musste halt mal auch nach rechts und nach links gucken im Unterricht. Das ist einfach so. Aber nicht schlimm. Man ist ja dann trotzdem irgendwo im sportlichen Bereich dann nach der Schule wieder unterwegs und da holt man sich dann das Selbstvertrauen, was man eigentlich braucht. Gibt es noch irgendwas aus dem Internat zu erzählen? Ich habe da mal was gelesen, dass da auch Köln und Gladbach irgendwo so Personen, die dich da unterstützt haben. Aus Köln stammt einer?
Das war lustig, weil ich bin ein großer Gladbach-Sympathisant und mein Betreuer war Köln-Fan.
Ah, so war das.
Und dadurch war gleich so eine Bindung von Anfang an da und der hieß Herr Kufus. Mhm. Und zu Herr Kufus, wenn man den jetzt noch irgendwie sieht, wenn man mal in Jena ist, guckt man immer noch vorbei und dann geht es immer noch, ach Kalle, grüß dich. Und das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her und dass man, der hat 100 Kinder jedes Jahr und dass man sich noch daran erinnert.
Genau.
Das ehrt ein bisschen und so war.
Mhm. Gab es noch andere Highlights im Internat, wo du sagst, ja, war krass, das werde ich auch nie vergessen oder so?
Ja, insgesamt das Zusammenleben, da sind Charaktere von 13 bis 21 Jahre und man hängt dann trotzdem zusammen im Fernsehraum und ja, wir hatten immer 19 Uhr Berlin Tag und Nacht, war immer unser Ding.
Ja.
Und da sitzen halt alle von, ja, wie gesagt, C-Jugend bis U21 zusammen und das hat einen sehr geprägt. Mhm. Natürlich waren da auch ein, zwei, die es auch geschafft haben. Aber ansonsten, ja, was. Das Essen war sehr gut tatsächlich in Jena. Wenn ich dagegen mal Erfurt höre und wie auch Erfurt das Internat war, muss ich sagen, Chapeau, dass ich in Jena war.
Schön, gut zu hören. Abschließend so ein bisschen mal U19, Regionalliga. Ist ja auch irgendwo ein Niveau, was du dann gespielt hast, das Hut ab. Aber leider nur 3 Einsätze, habe ich gelesen. Stimmt das? Manchmal ist das Internet ja nicht das Richtige als Recherche.
Stimmt, leider. Ja. Ich habe mich in der U17 einen Kreuzbandriss zugezogen.
Okay.
Und dann hatte ich einen Trainer leider, ich will jetzt keine Ausreden finden, aber der hat dann wirklich gar nicht auf mich gesetzt.
Mhm.
Und dann war das dann immer in den letzten 5 Minuten, wenn es um nichts mehr ging, sage ich mal. Und so war das leider nur 15 Minuten, aber ich kann mal sagen, ich habe Bundesliga gespielt.
Na klar. ganz kurz nochmal deine Station. Ich will einfach nochmal, dass das so klar ist, auch für die anderen da draußen, für die Hörer. 2014 bis 16 U15 in Jena, 2016 bis 18 U17 in Jena, 2018 bis Ende 19 U19 in Jena. In der Winterpause 2020, im Januar ging es dann nach Nordhausen und ab Juli 20 dann noch 2 Jahre Nordhausen. Bis es dann wieder das Eichsfeld wurde. Gibt es eine beste Zeit für dich?
Meine beste Zeit war die U17-Zeit in Jena. Die ersten 10 Spiele, die ich noch mitgehabt habe. Da war auch damals dann die DFB-Auswahl in Duisburg, dieses Turnier.
Mhm.
Das war das größte Highlight für mich. Da waren 1000 Scouts nebenan. Man wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist.
Okay.
Und da hat man schon auch wirklich Profis gemerkt, dass die das auch sind schon in dem jungen Alter.
Ja, das ist ja, das wirst du nie vergessen. Ja, das ist schon schön. Gut, sind wir erstmal durch mit dem Nachwuchs und kommen wieder zu Maxi. Ich gehe so ein bisschen in meinen Rechtsschwenk. Maxi, Männerbereich, direkt aus dem Nachwuchs gekommen, 2015 aus der A-Jugend des SC Heiligenstadt. Da gibt es oftmals so auch Leidensberichte, auch hier im Podcast immer mal gehört. Der eine musste wirklich nur die Bälle tragen und ich spreche da immer von den ersten Wochen. Ne? Also nach einem halben Jahr, klar, dann wissen alle, wie du kicken kannst, dann ist das anders. Aber so die erste Zeit, die Eingewöhnung sozusagen in den Männerbereich, da gibt es Leidensberichte hier. Wie war es bei dir?
Also ich muss sagen, bei mir war der Übergang eigentlich relativ leicht und mir wurde es sozusagen auch leicht gemacht, muss man dazu sagen. Wir hatten den Vorteil auch, dass wir halt mit relativ vielen Leuten in dem Jahr oder in dem Jahr davor schon hochgekommen sind, dass das jetzt nicht Neuland war. Ich glaube, ich bin damals mit 3 oder 4 Leuten hochgekommen aus der A-Jugend. Hatte den Vorteil auch noch, dass es erstmal nur sozusagen zur Probe war, weil ich noch ein Jahr A-Jugend spielen durfte. Sagen wir mal, wäre der Schritt jetzt noch zu groß gewesen, hätte ich immer noch die Option gehabt, nochmal das Jahr U19 zu spielen.
Mhm.
Und es war aber so personell relativ eng gestrickt in der ersten Mannschaft, dass es dann eigentlich ab September, Oktober dann definitiv der Fall war, dass ich nur noch in der ersten gespielt habe.
Mhm.
Ja, ich sag mal dazu, es gehört auch immer, also hat man ja aus dem Podcast vorher bei dir auch schon gehört, dass da, sagen wir mal, zu der Integration in der ersten Mannschaft immer 2 Seiten dazu gehören. Einerseits vom Spieler, wie man sich anstellt, ob man sich, sagen wir mal, auch ein bisschen fügt, von den Älteren was annimmt und halt wie halt die Älteren einen aufnehmen. Und das war von beiden Seiten, glaube ich, kann ich jetzt so sagen, sehr, sehr gut.
Also
und
gut gelaufen, nicht so häufig.
Genau. Und wie gesagt, da war halt auch der Vorteil, dass halt mit Nico Berger, Adrian Wilhelm, Georg Krenzel damals noch, halt wir halt mehrere Leute waren, die in dem Alter hochgekommen sind.
Mhm. Kannst du denn die, ich bin jetzt 10,5 Jahre im Männerbereich SC Hellingstadt, kannst du das mal so in 2-3 Sätzen zusammenfassen, was das für eine Zeit für dich war?
Boah, nee, das kann ich in 2 Sätzen, das ist schon allein, also wenn du jetzt sagst 10,5 Jahre, es kommt einem bei weitem noch nicht so lange vor.
Mhm.
Aber wenn man halt jetzt mal rückblickend die einzelnen Saisons betrachtet, hat sich in den 10 Jahren schon sehr, sehr viel verändert. Gerade in den letzten 3 bis 4 Jahren, was da vom Drumherum, von den Trainingsbedingungen und allen.
Musstest du während dieser Fußballkarriere in Hellingstadt privat auf irgendwas verzichten? Weil es vielleicht auch fußballtechnisch, sportlich stressig war?
Nee, würde ich jetzt sagen, nicht. Klar, man hat immer, man ordnet dem Fußball sehr viel unter, ob das jetzt von privaten Veranstaltungen ist oder von einer Urlaubsplanung.
Also die Zeit. Ne?
Diese kleinen Abstriche, ja, aber ich müsste jetzt, würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt zum Beispiel mal einen längeren Aufenthalt im Ausland sowas geplant hätte. Das war nie der Fall und von daher musste ich da jetzt auch nicht dem Fußball so viel unterordnen.
Das ist jetzt eine ganz doofe Frage. Gibt es denn, du hast auch viele Trainer kommen und gehen sehen. Ne, an Löwentraut, an Ronny Löwentraut, an Daniel Papst, an Axel Merfort, Marco Wehr. Am Ende ja natürlich auch wieder dein Vater, André Thüne. Gibt es ein Ranking bei dir, wo du sagst, der war total, also bei dem habe ich viel gelernt, vielleicht auch nicht nur auf dem Fußballplatz?
Also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt einen von diesen Trainern explizit herausnehmen kann, dass der mit Abstand der Beste war, weil ich glaube, Möhle hat auch irgendwann mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er hat bei jedem Trainer was mitgenommen und so ist es bei mir der Fall eigentlich auch gewesen, dass ich unter jedem Trainer was gelernt habe. Ja, und wie du schon sagst, es waren halt wirklich jetzt rückblickend betrachtet sehr, sehr viele Trainer.
Mhm.
Wenn ich jetzt, wie du eben gesagt hättest, wenn ich vielleicht einen Satz die 10 Jahre zusammenfassen könnte, dann dass ich gefühlt jedes Jahr oder jede 1,5 Jahre einen neuen Trainer hatte.
Ja.
Weil ich glaube, bis auf Axel, der damals, glaube fast 3 Jahre am Stück Trainer war, war ja wirklich, glaube ich, das längste 1,5 bis 2 Jahre. Leider.
Ja, also, das ist halt so, bei Vereinstreue kriegt man viele, viele Trainer vor die Nase gesetzt. Und in der Regel passt es, aber es gibt halt auch mal auch, wo man sagt, da ist jetzt die Mischung nicht ganz so gut. Das gibt es natürlich auch. Andere Sache ganz kurz, wissen auch viele nicht, die vielleicht auf anderen Fußballplätzen stehen, Maxi Lerch kennen, ja, aber wo arbeitet der denn eigentlich? Du hast 2016 ein duales Studium gemacht.
Richtig, genau.
Und arbeitest in der Firma Eichsfeld Werke.
Genau.
Was, also das ist ja vielseitig und komplex, diese Firma. Was beackerst du da so tagtäglich?
Ja, ich bin sozusagen, alle, die Eichsfeld Werke jetzt nicht kennen, das ist eigentlich der Komplettdienstleister im Raum Eichsfeld, wie es der Name halt schon sagt. Und ich bin da im kaufmännischen Bereich tätig, in so einer Art Zwischenstelle zwischen Controlling, Planung und Rechnungswesen.
Mhm. Bevor wir dann zu der nahen Zeit kommen, zu der Neuzeit sozusagen, das letzte Jahr wollen wir noch mal kurz besprechen und auch dann die vergangenen Monate. Kommen wir aber vorher noch mal zu Pascals Männerbereich. Pascal, Männerbereich, Nordhausen hauptsächlich. Wie war das? War das schon, also ich stelle es mir jetzt als Außenstehender so vor, Nordhausen ist sportlich gut dabei, du kommst dazu und dann sind viele gar nicht aus Nordhausen oder ist das nicht so? Also sind da viele dazu geholt worden von weiter weg oder von alles ein bisschen regional? Wie war das für dich, so der Einstieg in den Männerbereich in Nordhausen?
Also das war dann, was du vorhin gesagt hast, nicht ganz richtig. Ich bin im Sommer schon in Nordhausen gewechselt, also das halbe Jahr müssen wir streichen im Jena.
Okay.
Stand am falschen Internet.
Ja, irgendwie.
Aber ist ja nicht schlecht. Nein, Spaß. Aber tatsächlich waren wir eine A-Jugend-Verbandsliga-Mannschaft, quasi wie Heiligenstadt.
Mhm.
Und es waren trotzdem viele aus Thüringen, Sachsen hat man auch welche. Also es war wirklich, wurde dann auch schon Naja, ein bisschen Geld dahinter war, wie halt so, man wackerer kannte zu den guten Zeiten. Und so war auch die A-Jugend aufgestellt. Und das war auch das Jahr in der Verbandsliga, das war, ich will nicht sagen geschenktes Jahr, es war halt immer sehr eindeutig die Ergebnisse, ohne das arrogant klingen lassen zu wollen. Aber ja, das war dann das eine Jahr, und dann ging es dann auch gleich im Männerbereich. In der Zeit ist dann Wacker halt auch leider pleite gegangen, insolvent gegangen. Ist ja drunter und drüber gegangen. Das hat sich ja bis heute nicht ganz gelegt. Und dann war dann auch Corona, auch dann leider. Also es waren mehrere Faktoren, wo da so ein bisschen Pech dabei war, nenne ich es einfach mal. Und dann durfte ich noch 3 Oberligaspiele machen bei Wacker. Dann war Corona, dann ging es wieder los. Und dann gab es halt so ein Spaßtraining mal vor dem Beginn. Und da gab es dann den 2. Kreuzbandriss. Und dann war die Wacker-Geschichte auch.
Da kann ich mich dran erinnern, hat mir Vater erzählt, dass das dann passiert war. Das ist natürlich dann immer, wenn man von Verletzungen geplagt ist, kommt man nicht so richtig vorwärts in der Karriere.
Das ja, gerade klar. In dem jungen Alter.
Genau. Ist ja, es ist im Prinzip so, zu sportlicher, aber so, wo du diesen Übergang zur ersten Mannschaft, das hast du ganz gut gemeistert.
Ja, das war top im Wacker. Wir hatten Bedingungen, die waren sehr gut. Nur kleine Anekdote, wir waren der Physiobereich, war halt im Bereich von der ersten Mannschaft. Und wenn man da durchgehen durfte, da waren natürlich ein paar Namen dabei, wo du sagst, die haben schon was erlebt in ihrem Fußballleben. Und da hat man schon ein bisschen, sag ich mal, mehr mit der zweiten mittrainiert. Da sind auch viele in die zweite runtergekommen und dann auch mit Löhmerzröben mal Training gemacht oder wie sie auch alle heißen. Das war dann alles, wo man dann schneller halt hochkommen konnte, weil man sieht, ja, man spielt jetzt mit so einem Profis, da hat man umso mehr noch Bock.
Hat dich da wer in Nordhausen auch ein bisschen unterstützt, so begleitet?
Ja, genau, der Tomislav Pieplitzer. Ja. Bekannter Name, denke ich mal, im Fußball, sehr bekannt. Positiv wie auch negativ
ist schon
nicht.
Eine Legende. In Cottbus ist eine Legende auf jeden Fall.
Ja, man sieht da im Stadion, das ist ein großes Plakat von Tommy.
Mittlerweile ist er bei Lok Leipzig.
Ja, ist auch noch Torwarttrainer.
Genau. Was war mit dem? Erzähl mal.
Ja, ich war mit seinem Sohn 4 Jahre auf dem Zimmer.
Okay.
Und der war zu der Zeit Nordhausen Co-Trainer. Und das Angebot, was dann kam, das war sehr gut. Da stand auch drin, dann im Profibereich schon mittrainieren und Einsätze zu bekommen. Und der hat mich dann auch dahin gelockt und hat mich dann auch so weitergeführt. Dadurch hatte man auch noch einen besseren, wie der Vitamin B halt ist.
Ja, ja.
Und so war das dann. Und der hat mich dann da hochgeführt.
Gutes Standing. War auch dein Motivator wahrscheinlich ein Stück weit. Ja, dann kam der Knall, habe ich mir nochmal als Notiz aufgeschrieben, hast du ja schon gesagt, mit der Insolvenz. Was macht das mit dir? Also du warst dann aber auch irgendwann verletzt und dann warst du vielleicht auch ein bisschen in Gänsefüßchen, egal. Aber was macht das mit einem, wenn man als Spieler mit Vertrag irgendwo beim Verein ist, wo alles ausgeht?
Das ist immer schlecht. Ich meine, man sieht es bei Rot-Weiß, aber auch hoch drunter und drüber. Und als Spieler selbst, wenn man dann zum Arbeitsamt hingeht und dann sich das Geld da holt dann irgendwann, dann ist das schon erstmal komisch als 18-Jähriger, wo man eigentlich andere Sachen tut.
Ja.
Und einerseits war es aber positiv, dadurch konnte man schneller in die erste kommen. Also man hatte mehr, weil die ganzen Superspieler, sag ich mal, sind weggegangen.
Und die Chancen steigen.
Genau, und dann musste man, sag ich mal, mehr auf die Jugend setzen und dann wären die Chancen gestiegen. Tja, dem war leider nicht so bei mir, aber der Rest, den hat das gut getan.
Na klar. Hattest du andere Pläne außer zurück in die Heimat? Gab es vielleicht auch noch Angebote?
Ja, da waren, also der Manuel Ross, der jetzt bei Halberstadt Trainer ist, der war zu den Zeiten in Erfurt. Mit denen hat man auch ein Gespräch, Halberstadt, Regionalliga. Ja, das wäre dann auch 2 Tage später nach dem Training gewesen. Aber
und dann kam die Verletzung.
Es kommt nicht mal. Also,
klar. Frage noch, wer hat dich ins Eichsfeld gelotst oder gefragt?
Ja, Marc Werner. Mit dem waren wir dann im Kontakt, der war schon früher mal dran.
Ja.
Aber ich hatte eigentlich nie das, ich will nicht sagen, Bedürfnis zurückzukommen. Weil ich wollte nicht der sein, wie die anderen, die wo waren und wieder zurückkommen sind, wie man dann sagt, naja, er hat seine Jugend verbaut und so. Aber es war das Beste, was mir passieren konnte.
Ja, ich glaube auch, also heute bist du ja völlig unstrittig in dieser Mannschaft, auch als Leader, wie ich das in der Anmoderation auch schon gesagt habe. Ab der Saison 21/22 dann wieder Thüringenliga in Heiligenstadt. Mit dir, schön. Also da haben sich viele auch gefreut, viele kannten dich auch noch, logischerweise, da bist du ja nicht weg aus dem Gedächtnis. Und hier warst du auch gleich eine Größe und warst also schnell irgendwo drin in dem Team, muss ich sagen. Habe ich mal so ein bisschen rumgefragt, wie war das denn damals, ne? Weil alles kann ich mir ja auch nicht merken. Aber neue Mannschaft war es ja trotzdem für dich.
Absolut.
Gut reingekommen?
Da kommt halt meine Persönlichkeit so ein bisschen raus. Ich bin ein Mensch, der hat jetzt nicht einen großen Mund oder arrogant. Aber ich rede sehr viel, was auch mein Beruf ist, ist halt so. Und dann war das in der Kabine auch schon. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst hatte, weil, ja, wie jetzt auch, ich kannte Maxi auch, Ronsen und wie sie alle heißen, kannte ich halt auch persönlich schon. Und dadurch war das noch einfacher. Plus dann, dass ich sehr gerne viel rede und war man halt gleich so drinne.
Okay. Also war nichts Fremdes irgendwo.
Nein, es war, wie Maxi schon sagt, ne, sehr familiär, dass er das auch so mitbekommen hat. Das hat er mir dann auch so gezeigt oder auch andere. Und das war das dann ein cooler Start.
Ja, na, das klingt ja gut. Also ich habe das auch noch so leicht in Erinnerung, aber da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
Ja, da hat ja auch noch Locken vielleicht.
Ja, sah es schon noch anders. Optisch war es auf jeden Fall was völlig anderes.
Ein paar Kilo weniger.
Nein, ich weiß aber, dass du definitiv da positiv aufgenommen wurdest. Das wurde also bis zu den ganz alten Herrschaften am Stammtisch besprochen, beredet, da dass das genau der richtige Weg ist. Für dich war es dann auch der richtige Weg und heute kann man sagen, alles richtig gemacht. Du hast kurz angesprochen, dein Beruf, den wollen wir natürlich hier bei Maxi, haben wir das AEW genannt, das wollen wir hier auch unbedingt nochmal kurz sagen, damit jeder weiß, wo du da deine Brötchen verdienst. Ganz kurz mal, wo jobbst du denn eigentlich?
Ich bin Versicherungsvertreter bei der Württembergischen Versicherung.
Klingt gut.
Seit 5 Jahren und Versicherung muss man viel reden, sage ich mal. Man muss gut reden können. Und deswegen kam ich auch in der Kabine gut an. Also was ist gut an, aber es ging
also mich, einfach. Mir haben Außenstehende gesagt, den Jungen, den kannst du echt zeigen. Den kannst du mal, wenn irgendwo ein größeres Meeting ist, den kannst du den reinschmeißen. Der wuppt das. Also hast bisher nur positive Kritiken in deinem Job gekriegt. Meine Güte, das ist schon, ja doch, muss man mal kurz erwähnen. So ihr beiden, ich freue mich erstmal. Jetzt erstmal was Gemeinsames nochmal, was ihr voriges Jahr geschafft habt. Und ich will da auch gar nicht so lange drüber reden, über den Platz 1 in der Thüringenliga. Ich weiß, also ich habe hier schon drüber geredet im Podcast mit anderen und es ist trotzdem was Besonderes für jeden Fußballer. Dann mal so einen Titel zu holen und Thüringenmeister wird man nicht alle Tage. 2025 war das im letzten Jahr. Kann jeder von euch beiden mal so 2, 3 Gründe sagen, warum das am Ende Platz 1 wurde? Warum wurde das Platz 1?
Ja, wie du schon sagst, es hat 1 oder 2 Gründe dazu finden, ist da gar nicht möglich. Man hat ja gesehen, was davor die Jahre leider Realität war bei uns im Gesundbrunnenstadion. Das war meistens unteres Mittelfeld oder Abstiegskampf leider. Ja, und dann nach dieser vorletzten Saison dann, wo man es ja auch erst 2 oder 3 Spieltage vor Schluss dann fertig gekriegt haben, den Klassenerhalt zu sichern, ging dann im Sommer auf einmal dann ein Ruck rum, sozusagen. Man hat das gemerkt mit frischem Wind auf der Trainerposition. Das war natürlich dann ein sehr guter Start. Wir haben 4 oder 5 Wochen eine Vorbereitung gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, so eine habe ich noch nie erlebt, was wir da uns an Körnung geholt haben. Das war wirklich Wahnsinn. Mit 4-mal Training, teilweise 2 Testspielen. Alle voll mitgezogen. Ja, dann logischerweise Grund Nummer 2, was auf der Hand liegt, dann mit Fabian. Also das weiß ich noch genau. Wir waren in der Sommervorbereitung, hatten ein Turnier in Erfurt und haben abends dann noch bei mir meinen Geburtstag gefeiert. Da hieß es dann auf einmal so ein bisschen Gerücht, Montag kommt Fabian schneller zum Training. Und dann immer haben wir bei uns dann auch, Kalle ist ganz vorne mit dabei, der dann auch mal gerne ein paar Gerüchte streut, wo nicht ganz so viel Wahrheitsgehalt dran ist manchmal. Aber dann war er Montag dann wirklich da und das hat natürlich auch nochmal einen riesen Ruck gegeben. Jeder wollte zeigen vor ihm, dass man auch halbwegs Fußball zocken kann. Und dann war die erste Woche rum, dann war die zweite Woche rum, da haben wir gedacht, ja gut, dann wird es das jetzt langsam gewesen sein, weil es hieß immer noch, ja, da ist noch ein Gespräch. Gut, dann haben wir jedes Mal so, das wird das letzte Training sein, haben es jedes Mal noch genossen und jedes Mal Gas gegeben. Ja, und dann wurde der Zeitraum immer länger. Und dann ja, Ende August kam es ja dann, dass er dann gesagt hat, ja, ich lasse das Profikapitel hinter mir und fange hier an, Fußball zu spielen. Ja, und seine individuelle Klasse, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Aber er hätte halt jeden von uns auch nochmal 5-10% besser gemacht.
Ja, das ist, denke ich, wichtig zu sagen. Ne? Ich habe mir auch mal was aufgeschrieben dafür, weil das ist ja, das lag, natürlich war er der Impulsgeber. Ich war auch bei den ersten Trainingseinheiten dabei. Das war schon auch was fürs Auge, ne? Grüßen wir den Fabi mal hier. Und attraktiver Fußball habe ich mir aufgeschrieben. In der Saison mannschaftliche Geschlossenheit, eine gute Performance auch zwischen Mannschaft und Trainer, glaube ich, war dann da. Das war so ein bisschen Blindverstehen am Ende, als ihr dann die Taktik da auch ein Stück weit vom Trainer übernommen hattet. Außergewöhnlich, speziell und einzigartig, fand ich insgesamt dann die ganze, wenn man auf die ganze Saison guckt. Da könnt ihr vielleicht nochmal reingehen oder auch nicht, mit Worten gleich. Folgend dann war ja dann der Aufstieg. Aber war es so? War auch Emotionalität dabei? Wenn man weiß, ich kann Erster werden, oder war das eher weniger?
Also mir geht es so, dann warst du gefühlt jeden Tag auf Fußball, einfach mal kurz, um zu gucken, yo, du bist wirklich Erster. Mhm. Was für uns einfach nicht normal war. Oder klar hat man den Anspruch, immer das Beste zu machen, aber das war dann wirklich Erster. Und du bist, so ging es mir immer, du hast Fußball guckt, Erster, Erster, Erster. Und es ging ja immer weiter. Ja. Du warst ja nie irgendwie,
stimmt,
dass irgendwer vor uns dann war. Dann wurde es am Ende nochmal enger. Aber wie gesagt, im Worte kann man das immer noch nicht fassen.
Mhm. Dann kam der Aufstieg. Oberliga, auch nochmal kurz. Da ist mir mal so als Frage wichtig, wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, die hat man im Gedächtnis. Die hat man als Zuschauer im Gedächtnis, aber vielleicht auch als Spieler. Hat man denn als Spieler auch die gesamte Vorrunde so im Kopf, so im Fokus, woran es denn vielleicht schon in der Vorrunde gelegen hat, dass es so ist, wie es ist? Oder ist es wirklich so am Ende der Saison, wir sind jetzt in der Crunch-Time, am Ende der Liga-Zeit, guckt man aufs Ganze oder guckt man dann, oh ja, da hätten wir noch einen Punkt holen können und da so einzelne Dinge. Wie ist das da so?
Klar denkt man manchmal an Dinge, wie prägnante Dinge. Im ersten Spiel, wo du unglücklich verlierst, dann erinnert man sich immer sehr oft dran. Also so geht's mir oder so sagen wir es auch in der Kabine.
Mhm.
Oder danach Sandersdorf. Das sind so einzelne Spiele, wo du sagst, jo, und ich habe schon aus Spaß in der Kabine gesagt, wenn wir dann jetzt in anderthalb Monaten nach Mallorca fliegen, ich tätowiere mir, warum seid ihr unten, ihr spielt doch guten Fußball. Und das ist einfach der Spruch, wo ich nicht Aggression bekomme, aber wo es mir hochkommt.
Mhm.
Und das geht, glaube ich, jedem so. Und im Endeffekt stehen wir da, wo wir stehen, weil wir da stehen nicht müssen, aber weil wir es halt auch nicht besser können, jetzt nicht, das stimmt nicht.
Nee, das stimmt.
Aber es hat schon einen Grund, warum wir da unten sind, weil es vielleicht einfach nicht reicht. Nicht gar nicht vom Spielerischen, aber einfach insgesamt. Vielleicht war es doch zu früh oder es war keine Ahnung wie. Im Nachhinein kann man ja immer schlau reden.
Ist es eine starke Liga?
Es ist ein anderer Fußball einfach.
Mhm.
Also das sagt dir zwar immer jeder, da wird alles bestraft, das sagt man ja von einer Kreisklasse, in einer Kreisliga, da sagt man schon, jeder Fehler wird bestraft. Da umso mehr, also das haben wir mehr als genug kennengelernt. Aber es ist halt Karo einfach, ne? Viele lange Bälle und alle, du kannst da hingucken, egal welche Mannschaften, immer 1,90 Kante hinten in der Abwehr, vorne steht ein Riese. Ja. Die Außen, die laufen 34 km/h gefühlt. Und lange Bälle, dann Karo einfach spielen und daran müssen wir uns gewöhnen. Und die Gewöhnungszeit war leider zu lange.
Ja, das hat ein bisschen gedauert. Ne? Aber wie gesagt, auf die Leistung selbst, da müssen wir jetzt nicht eingehen drüber, weil die Masse der Spiele die Leistung auch gestimmt hat. Ich sagte bereits, Crunchtime, verschiedene Ligen. Eure Tipps mal für Platz 1, 2, 3 in der Oberliga.
Ja, Platz 1, SV Eintracht. Und wenn wir mal ehrlich sind, danach ist es ja keine Wundertüte. Dann kommt Halberstadt.
Mhm.
Für mich, die es noch schaffen könnten, weil ich finde diese Mannschaft sehr sympathisch.
Mhm.
Und dann, was ist denn da noch da oben? Aber erst vor Eintracht ist auf jeden Fall schon zu weit weg, dass sie noch eingeholt werden können. Deswegen ist es danach nur, ja, wie jetzt auch Auerbach spielen eine gute Rückrunde, aber dafür, um die geht es ja, es geht ja um nichts mehr für die.
Nee, das goldene Ananas.
Deswegen kann ich jetzt fünf Namen sagen, aber.
Okay, dann machen wir das mal ganz anders und drehen den Spieß mal rum. Nicht die Oberliga, sondern die Bundesliga in Deutschland. Wer wird Platz 17 und 18? Maxi.
Na gut, ist ja jetzt 3 Spieltage vor Schluss auch schon relativ absehbar, wo landet. Platz 18 Heidenheim. Platz 17, auch wenn ich da jetzt von Elias Gorges wahrscheinlich Ärger kriege, VfL Wolfsburg. Und Platz 16 St. Pauli.
Mhm. St. Pauli wäre es aber schade, ne, finde ich. Aber wird wohl so kommen. Also ich
denke, warum schade?
Das kann man sehen, wie man will.
Das ist schon richtiger geiler Traditionsclub. Also wenn man da mal war, fühlt man es noch ein bisschen anders. Ich war da mal im Vereinsheim, habe dann auch die Leute kennengelernt. Das war schon nochmal crazy, schmutzig, sage ich jetzt
würdest
mal so.
Würdest du das auch so?
Ja, so würde ich auch, so würde ich es auch sonst sehen. Ja, ja. Aber ich würde es trotzdem schade finden. Allerdings hat man ja in der Relegation dann noch eine Chance.
Gut, kann man sagen, wenn Bremen jetzt auf dem 16. landen würde oder Köln. Auch schöne, große Traditionsverein.
Ja, unbedingt. Ja, ja. Also wen es dann trifft auf 16, der muss sich dann durchsetzen. Wobei ja die zweite Liga nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist. Egal, wer da steht.
Aber zu dem Thema Platz 16 Relegation. Mhm. Findest du das gerecht, dass es eine Relegation gibt? Oder sollten 3 aufsteigen, 3 absteigen? Weil ich finde immer, man spielt ein schlechtes Jahr und kann mit 2 Spielen das schlechte Jahr retten.
Ja.
Und die in der zweiten Liga, die spielen ein gutes Jahr. Und eigentlich ist dann vielleicht alles
also da bin Katz. Da bin ich total, ich weiß ja wahrscheinlich, warum du es so fragst. Ich glaube, ich bin da bei keine Relegation spielen. 3 ab und 3 hoch. Weil es ist nicht nur dieses, ich kann das mit einem Spiel dann oder mit einem Rückspiel wieder wettmachen, sondern es ist auch was Medien nicht wirklich medienwirksam ist. Am Ende holt sich das ein Fernsehsender XY, den du vielleicht gar nicht empfängst, wie auch immer. Also all diese Dinge spielen da eine Rolle und das ist nicht medienwirksam. Und am Ende fragt dann dein Kumpel, wie ist das eigentlich ausgegangen? Und das ist doch nicht schön, ne? Wenn man dann irgendwie da, wenn das so ein bisschen untergeht. Okay.
Deswegen Meister sollen aufsteigen.
Meister sollen aufsteigen, genau. Meister sollen aufsteigen, genau. Das ist schon auch ein Motto, genau. Hab mal was ganz anderes für euch. Und zwar könnt ihr euch mal so ein Momentum zurücklehnen und ich habe da echt eine Idee gehabt, weil ich aus der Geschäftsstelle heraus viele Anfragen, viele Termine bekomme über das gesamte Jahr. Muss man das gesamte Jahr sehen. Ich habe mal eine Botschaft an euch und daraus folgend eine Frage. Ihr steht beide mitten im Leben, ihr könnt gut Fußball spielen, meistert euren Job ganz gut, seid dabei auch erfolgreich. Euch kann man echt vorzeigen in Nachwuchsmannschaften, bei Nachwuchsmannschaften, aber auch extern, denke ich, in der Öffentlichkeit. Ich finde, ihr solltet SC Heiligenstadt Markenbotschafter werden. Das ist jetzt eine Sache, die natürlich der Vorstand beschließt oder halt mal debattiert oder halt nur diskutiert. Kann auch Zeit dauern. Ich finde es wichtig, es gibt genug Möglichkeiten in der Öffentlichkeit, sich als Verein mal zu zeigen. Oftmals ist es so, dass dann, wenn es Veranstaltungen gibt oder auch Vereinsveranstaltungen gibt, nicht nur von der Stadt selbst, sondern auch über die Vereine, dass wir aus Zeitgründen, der Vorstand nicht, ich nicht, wer auch immer, nicht dahin kann. Und dann verschenken wir uns, glaube ich, was, den Menschen, dem Bürger mal zu zeigen, was wir eigentlich für eine Wucht als Verein haben. Man schaut nicht nur in der Region auf uns, sondern auch außerhalb des Landkreises. Und der Verein, der hat eine Riesenwucht, das könnt ihr glauben, weil es ist ja nicht nur der Fußball, auch das andere drumherum, was sich da entwickelt hat. Die Marke SC Heiligenstadt ist mehr als ein Sportverein, finde ich, und ein echtes Aushängeschild sowieso. Gäbe es da ein Go von euch? Ihr müsst aber auch nicht jetzt unbedingt Ja sagen, weil einfach mal drüber nachdenken. Ich glaube, das haben gute, große, gut geführte, große Vereine haben sowas, die sich dann mal auch präsentieren, wenn es nötig ist. Das kann in einem Jahr 5 Veranstaltungen sein, es kann im nächsten Jahr nur 2 Veranstaltungen sein, was auch immer, also was da gerade so anliegt. Und einfach mal drüber nachdenken. Und ich weiß, dass den Podcast die Vorstandsmitglieder auch hören und dann kann man es ja mal diskutieren und debattieren.
Ich glaube, dass es eine Ehre ist, wenn man das machen dürfte. Mhm. Inwieweit sich das dann ins private Leben mit einbischt, das muss man dann klären. Aber die Idee ist cool, wir wollen uns immer professionell aufstellen.
Genau.
Deswegen, go for it.
Ja, okay. Maxi auch. Schön. Also einfach mal drüber nachdenken. Ich werde es natürlich auch weiter befeuern und dann mal eine Antwort kriegen wollen. Und vielleicht geht ja auch was in die Kommentare. Liebe Zuhörer, könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob das die beiden richtigen sind als SCH-Markenbotschafter. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. So, jetzt kommt der Moment. Ich habe es euch vorher angekündigt. Gerne eine sportliche Frage an mich. Wer fängt an? Pascal fängt an, okay.
Gut, Ladies first, nein. ich bin ein Typ, der sehr viel, nicht nur die Bundesliga schaut, sondern alle, gerade so was so Ultraszenen angeht und pipapo. Mhm. Was ist für dich das spektakulärste Spiel auf der Welt? Jetzt nicht, muss jetzt kein Derby sein, aber einfach, wo du sagst, jetzt auch nicht das Champions-League-Finale, aber wo du sagst, das muss man sehen. Wo du sagst, oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das sehe.
Also grundsätzlich fällt mir da ein, dass ich auf jeden Fall ein WM-Endspiel immer anschauen würde, egal was da gerade anliegt. Das ist ein Höhepunkt für einen Fußballer, glaube ich, das sollte man tun. Am besten natürlich mit Freunden. Also ein WM-Endspiel insgesamt. Aber ansonsten würde ich schon England-Brasilien wäre für mich so ein Knaller, ein richtiger Knaller. Und ich glaube, da wird auch nach wie vor in den beiden Ländern der beste Fußball gespielt.
Gut, dann die zweite Frage, wer wird Weltmeister?
Da bin ich auch bei England.
England? Mhm. Okay.
Der Tuchel, glaube ich, der hat noch ein bisschen Probleme, so insgesamt, so auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Aber ich glaube, er macht sportlich einen guten Job. Und ein bisschen Tendenz ist auch bei Frankreich, muss ich sagen. Ne? Also wenn du Paris siehst, und,
Spieler, ne?
Also was die richtig an Kickern da haben. Aber England hat die bessere Mannschaft, glaube ich, gegenüber Frankreich. Vielleicht ist es daher auch das Endspiel, so ein europäisches möglicherweise auf dem Kontinent da drüben. Aber ich würde schon England favorisieren, ja.
Okay. Okay? Jetzt nicht nur international, auch?
Ja, für die WM.
Ich meine jetzt Köln-Gladbach, Schalke-Dortmund.
Das sind schon, ja, das Derby sowieso, ne? Also Schalke-Dortmund, ich freue mich, wenn Schalke wieder hochkommt, ganz klar. Das ist einfach so, ja, das gehört dazu. Und da geht es auch nicht nur um das Derby, sondern da geht es um das, was da gelebt wird. Und das ist doch Fußball dann am Ende, ne? Wenn man in der zweiten Liga die Hütte immer wieder regelmäßig vollkriegt. Und wenn dann am Ende auch wieder besserer Fußball gespielt wird, war am Anfang ja schon ein bisschen grenzwertig, was die Qualität angeht. Aber da haben sie sich total gefunden und das wird auch. Ne? Und die spielen da nicht so eine Außenseiterrolle in der ersten Liga, dann, wenn die jetzt hochkommen. Das wird richtig gut. Fangruppierung, beide Seiten richtig gut. Schon ganz viel miterlebt, muss ich sagen. Es war manchmal grenzwertig. Da habe ich auch in Dortmund war das mal 12er Reihe blau. Ich stand so fast auf der Kreuzung mit meinem Nachbarn und 12er Reihe gelb von der rechten Seite und die sind dann aufeinander zugegangen sozusagen an der Kreuzung. Ich bin nicht da geblieben, muss ich echt sagen. Ich hatte ein bisschen Schiss. Wir sind dann Richtung Stadion gelaufen, aber das ist Gänsehaut pur.
Ja.
Ne? Und also die Gesänge und all was da so dazugehört. Ja. Also das Derby natürlich klar, aber auch Köln-Gladbach ist ein Derby, das wo es heiß zur Nummer geht, also wo es heiß drumherum, das Ganze ums Stadion drumherum, ums Spiel drumherum, da gibt es ganz viel.
Gut, das ist eine Antwort.
Ja, okay. Maxi.
Ja, wir haben jetzt in dem Podcast viel die Vergangenheit und die Gegenwart beleuchtet. Letzte Frage an dich. Wo siehst du denn unseren Verein, also den SC Hallingstedt, in 5 bis 10 Jahren?
Oh, spannende Frage. Also wenn man Entwicklungen sieht und wenn man Meinungen kennt und wenn man da auch einen Willen erkennt, so hochklassig wie möglich zu spielen als Fußball, als Abteilung Fußball zumindest, dann sehe ich es so, wenn wir aktuell es hinbekommen, in der gesamten Manpower, nicht nur ein Einzelner, dann diese Gespräche mit euch auch zu führen, wenn wir das hinbekommen, dass ein Grundgerüst dieser Mannschaft, die guten Fußball gespielt hat, wenn man das hinbekommt, dass die auch in der nächsten Saison in der Thüringenliga spielen, dann ist mir nicht bange, im Folgejahr oder danach das Jahr. Das hat mit Entwicklung zu tun. Das kann man nicht sagen und jetzt himmelhoch jauchzen, gleich wieder hoch. Das hat was mit Entwicklung zu tun, Entwicklung der einzelnen Spieler zu tun. Das hat möglicherweise auch mit dem Coach zu tun und so weiter. Aber dass man dann ganz klar sagt, und das ist, glaube ich, die Meinung des Vereins auch, ein Grundtenor, man will das wieder, dieses höherklassige, das Potenzial im Umfeld des Eichsfeldes, was Firmen angeht, was Unterstützung angeht, ist da. Und wenn man das wirklich richtig will, kann man das innerhalb von 2 Jahren, sage ich jetzt mal, wieder schaffen. Da sehe ich uns. Aber man ist natürlich nie gefeit, dann nochmal so ein Jahr auch hinzulegen. Das ist einfach so im sportlichen Bereich. Dann hat man wenig Einfluss von außen. Aber erstens sehe ich uns da, wenn du fragst, in 5 Jahren, ja, höherklassigen Fußball, uns ein Stück weit unterscheiden nochmal von anderen Mannschaften im Eichsfeld und in der Region heraus, Nordhausen und so weiter. Also möglich ist es. Ich sehe uns da recht positiv mit Blick nach oben.
Okay.
Okay, schön. Ich habe noch was für euch. Und zwar, ich würde gerne was weiterleiten an den Stadionsprecher. Und zwar von dir, Pascal, ein Musikwunsch. Und von dir, Maxi, auch ein Musikwunsch, den wir dann mal beim Warmmachen vom nächsten Heimspiel vom Sprecherturm hören.
Ui, ja, auf gute Freunde.
Auf gute Freunde.
Okay. Finde ich auch ein super Einlaufsong. Mhm. Kann auch sein, dass ich es bei Wacker oft gehört habe als Einlaufsong, aber.
Ist das, wer singt das?
Die Böse Onkels.
Okay. Mhm. Leite ich weiter. Und wie ist das bei Maxi mit der Musik? Also wenn es jetzt ein Hip-Hop-Song ist, ist es auch okay.
Nee, also meine normale Musikrichtung könnte man da auf keinen Fall abspielen. Das würde für die Zuschauer nicht ganz so schön sein.
Okay.
Ja, aber es jetzt ein allgemeiner guter Song ist, Mr. Brightside zum Beispiel, den ja vor allen Dingen die Dart-Fans Begriff sein sollte.
Mhm. Von wem ist der? Also vom Namen, sagt er mir nichts jetzt.
Den musst du kennen. Den kennst du auch.
Oh, das gebe ich an, das finde ich. Naja, alles gut. Ja, schön. Gebe ich weiter. Beim nächsten Warmmachen auf dem Platz wird das gespielt. Weil das kriegt der Hermann dann hin. Ja?
Ich denke.
Wunschecke ist heute ein bisschen kurz. Wir sind auch schon richtig weit in der Zeit. Deshalb heute Wunschecke mal außerhalb des Fußballs. Jeder darf sich mal einen Wunsch gerne mal hier präsentieren, was er sich wünscht für die Zeit, für die Welt, für was auch immer, außerhalb des Fußballthemas. Pascal.
Wenn ich jetzt mein erster Gedanke, denke ich an Spritpreise.
Okay.
Ja, einfach, dass die Eichsfelder so bleiben, wie die Eichsfelder sind. Ich mag sehr gerne Tradition, das hängt jetzt gar nicht erst von Kirmes ab oder sonst irgendwas, aber einfach diese Tradition, die wir hier haben. Mhm. Wo es auch von sonntags 12 Uhr Mittag geht, einfach, da bin ich ein Fan von, wenn man sowas weiterlebt. Gerade auch die heutige Jugend, ich meine, wir kennen das noch, aber wenn ich jetzt manchmal sehe, die kennen das, glaube ich, nicht. Mhm. Und sowas sollte einfach mal wieder mehr.
Also hochlebende Tradition.
Genau, klar. Genau.
Schön. Guter Wunsch. Müssen wir dran arbeiten, insgesamt, glaube ich, in der Gesellschaft, im Eichsfeld und so weiter und auch was weitergeben mal an die jüngere Generation. Maxi?
Da hört es jetzt vielleicht ein bisschen spießig an, aber das, sagen wir mal, meine Familie und den Leuten hier, so Kumpels oder Leute, mit denen man eng befreundet ist, gesund bleiben. Ich glaube, das ist ja das Wichtigste.
Okay. Ja, unbedingt. Also, dass wir noch lange miteinander zu tun haben, kann nur das Ziel sein. Okay. Dann kommen wir zum Abschluss, ihr beiden. Es war sehr unterhaltsam für mich, muss ich sagen. Auch mal eine neue Erfahrung, 2 Gäste am Tisch zu haben. Ich denke, es war auch für die Zuhörer ganz schick. Wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr so im Duett mitgemacht habt und auch euch die Bälle ein Stück weit zugeworfen habt. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart im Sauerstoffzelt bei Unterlatte Oberkante. Danke an Pascal Köhler und Maxi Lerch. Alles Gute für euch. Bleibt, wie ihr seid, und vor allem bleibt verletzungsfrei. und gesund. Liebe Hörer, wir sehen uns auf WhatsApp und Instagram und Facebook. Liked gern weiter so auf den Plattformen. Wenn ihr Fragen an meine Gäste habt, gerne in die Kommentare.
Folgt ihm auf seinem Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt.
Heute nun wart ihr dran.
Schreibt dem Uwe eure Meinung, kommentiert gern, was gefällt. Beste Grüße aus dem Sauerstoffzelt.
Ein Podcast über das Kicken in der Provinz und darüber hinaus. Über den SC Heiligenstadt und über andere Knallervereine in der Region. Ihr Gastgeber, Uwe Meinold. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Unterlatte, Oberkante. Das ist Unterlatte, Oberkante. Oh yeah, der Podcast aus der Region. Von Lattentreffer bis Vollpfosten. Der Analyse auf der Spur. Oh, Uwe lädt ein zum Talk, yeah. Von Vorstand bis Trainer, gemeine Übungsleiter vom Meister SG. Oder andere Knallervereine. Ja. Vom Ampfiff bis Abpfiff, der Podcast auf Top-Niveau. Hier gibt's den Doppelpass auf Rasenplatz und Abwehr mit Risiko. Hört ihr den Jubel nach dem Sieg? Oberkante, Oberkante.